In einem dramatischen Spiel gewinnt das deutsche Team mit 2:1 gegen die Elfenbeinküste. Und wer erzielt beide Treffer? Natürlich Dennis Undaf. Wir wollen über diese Partie sprechen mit Martin Rafelt und Caroline Kipper. Jetzt hier im Rasenfunk. Let's go!
Und nun im Programm der Rasenfunk.
Das Traurigste ist, dass ich ein Heim-EM wahrscheinlich in meiner Karriere auch nicht mehr kommt. Das tut weh und auch, dass man zwei Jahre warten muss, bis man Weltmeister wird. Tut auch weh. Dir gefällt euch die Aussage, gell? Da werden die Augen alle groß. Wahnsinn. Was soll ich jetzt sagen, dass man in der Vorrunde ausscheidet? Natürlich wollen wir Weltmeister werden, ist doch klar. Das will jede Mannschaft, die in der Quali teilnimmt, 25 übrigens.
Alles zum deutschen Nationalteam.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Max Jakob Ost und ich begrüße zu nachtschlafender Zeit die freie Sportjournalistin Caroline Kipper hier. Hallo Caro.
Hallo Max, hallo Martin. Alle wach?
Martin ist offline.
Nein.
In der Sekunde. Du hättest ihn nicht so provozieren sollen. Er ist junger Vater. Er wird nie wieder wach sein für ganz lange Zeit, aber das verraten wir ihm nicht.
Oh je.
Tja, legen wir alleine schon mal los. Ah, er ist auf gelb, gleich wird er grün und dann machen wir einfach direkt weiter. Caro, das wird nicht geschnitten. Martin, das wird nicht geschnitten.
Heute klappt alles.
Du hattest heute schon den Stromausfall, du hattest heute schon den Rechner, der sich aufgehängt hat und nicht mal mehr runtergefahren ist. Aber jetzt, lieber Martin, bist du im Rasenfunk. Mach es einfach wie Dennis Undaf nach seiner Einwechslung. Ab jetzt wird alles gut. Schön, dass du hier bist.
Hallo, hallo, hallo. Hast du Scheiße am Fuß?
Ja, aber komm, hey, ab jetzt wird alles gut. Ich lass mir das gar nicht anders einreden, so wie ja dieses Spiel auch. Wo wollen wir anfangen? Wollen wir vielleicht mit dem Matchplan der Elfenbeinküste beginnen, den ich als formidabel beschreiben würde? Der hat mich richtig gehend begeistert. Caro, ging's dir auch so?
Ja, mir ging's auch so. Ich habe schon ein bisschen damit vorher gerechnet. Also wer vielleicht auch das Frankreich-Spiel gesehen hat in der Vorbereitung, weiß schon, die haben ganz plietschen Trainer. Die haben auch, wir zum Beispiel können ja mal anfangen im eigenen Strafraum. Da haben sie diszipliniert gestanden und die haben einfach gefühlt, die haben sich die deutschen Spiele angeguckt, sie haben sie analysiert und gesagt, so spielen wir gegen sie und alle haben mitgemacht. Alle haben die Memo bekommen und den Plan astrein umgesetzt. Und sie haben sich einen Plan überlegt, wie sie Deutschland im Schach halten können und dann wissen sie auch, sie sind halt auf den Außenbahnen überlegen. Sie sind auch in den meisten Zweikämpfen überlegen. Ich habe so ein paar Szenen vor Augen, wie sie verschoben haben in verschiedenen Spielszenen. Und man muss klar sagen, die Elfenbeinküste war sehr, sehr gut. Mhm. Sehr, sehr gutes Spiel. Und hätten das auch gewinnen können. Also, wäre jetzt auch nicht komplett unverdient gewesen, würde ich mal behaupten.
Und gleichzeitig, Martin, ist ja die Frage, wenn du Gegner Deutschlands bist, ist ja die Frage, was machst du gegen dieses ständige durchs Zentrum spielen? Also was machst du dagegen, dass da Deutschland einfach durch die eingerückten Außenverteidiger oder, also auf der einen Seite ist es der Außenverteidiger Brown, auf der anderen Seite ist es der Sechser Metscher, aber was machst du dagegen? Und da hat sich die Elfenbeinküste für entschlossen, mit einem 4-3-3 im Ballbesitz, das ist nochmal ein anderes Thema, zu spielen. Haben allerdings gegen den Ball, würde ich sagen, dann doch die erste Trinkbrause dringend gebraucht. Ab dann waren sie nicht mehr so oft in Unterzahl im Zentrum, weil Diamondé ein bisschen weiter reingerückt ist. Wie hat dir denn der Ansatz der Elfenbeinküste erstmal eben im Verteidigen gefallen?
Ich fand es ehrlich gesagt insgesamt nicht so gut. Diesen Schachzug mit Diamondé, der war interessant. Also der hat dann so ein bisschen so einen zweiten Stürmer nach links hängt gegeben, sodass es dann dahinter so ein bisschen in 4-4-2 rübergegangen ist und man die Seite von Kimmich und Sané so ein bisschen aufgemacht hat damit. Das hat gut geklappt, aber ich habe auch das Gefühl, das ist ein bisschen symptomatisch für die erste Halbzeit der deutschen Mannschaft, dass das so gut geklappt hat, weil im Grunde kann man es relativ einfach zusammenfassen, du lässt Deutschland über rechts angreifen und nicht über links. Und dann sieht das Spiel nicht besonders gut aus, was sie machen. Aber ich weiß auch gar nicht, ob es so stark daran lag. Ich fand Deutschland in der ersten Halbzeit auch einfach extrem, extrem zögerlich in der ganzen Spielweise. Und das ist dann gegen einen Gegner, der halbwegs kompakt steht und sehr, sehr zweikampfstark ist, reicht das dann nicht. Und dann in dem Moment, wo Deutschland diese Zögerlichkeit abgelegt hat und einen höheren Rhythmus gespielt hat, dann sahen sie ja auch jetzt nicht mehr wirklich gut aus defensiv. Und ich fand, sie haben auch in der ersten Halbzeit wirklich eigentlich so vom Verschieben und so viele Sachen nicht so gut gemacht. Also es war relativ häufig, dass man die Achter zwischen den Linien ganz frei gehabt hat und die auch angespielt bekommen hat.
Ja, aber wie ging es dann weiter für die Achter? Weil dadurch, dass hinten in der Kette sich niemand hat locken lassen, war ja so wenig da für Deutschland. Und das würde ich schon auch der Elfenbeinküste zugute halten. Das war jetzt nicht nur, und manchmal hat ja auch Deutschland gar nicht zu zögerlich gespielt, sondern manchmal haben sie auch viel zu überhastet gespielt. Also einmal schafft es Wirtz durchzustecken auf Brown und dann flankt er direkt mit dem dritten Kontakt oder sowas. Dabei waren die in der Mitte noch gar nicht alle richtig postiert.
Ja. Ich hab das Gefühl, die Szene hat Brown auch ein bisschen nachgehangen. Ich habe das Gefühl, der war danach ein bisschen verunsichert, weil das ja eine sehr, sehr wertvolle Szene eigentlich war. Das war fast so eine halbe Torchance schon zu dem Zeitpunkt. Wait, ich habe den Faden verloren. Was war der Anfang deiner Frage?
Ich wollte die Elfenbeinküste loben, weil du hast jetzt quasi letztlich gesagt, ja, Deutschland hat halt so zögerlich gespielt und die Achter zum Beispiel standen frei.
Ja. Aber ich habe also wie es dann weiterging.
Die Kette hat sich nie locken lassen.
Ja, aber sich nie locken zu lassen ist nur ein anderes Wort für die waren extrem passiv.
Das ist
und normalerweise musste das bei einer Viererkette. Na, ist halt so.
Also
das ist halt du hast ja in der zweiten Halbzeit auch gesehen. Also sobald Deutschland gut gespielt hat, sah das ja nicht mehr gut aus. Und das, ich fand, die Räume und die Möglichkeiten waren in der ersten Halbzeit schon da. Ich finde, Deutschland ist nie in einen guten Rhythmus reingekommen, hat sich immer ein bisschen schlechte Situation genommen und hatten auch viel zu wenig Bewegung ohne Ball. Also es war viel zu wenig Tiefe da. Kaum Bewegung, in die auch Havertz nicht gut im Tiefe anlaufen, Sané in der Tiefe nicht da, sondern immer im sehr früh in die Angriffe eingebunden. Wirtz auch keine Tiefe, Brown weniger Tiefe als davor, Musiala auch wenig Tiefe, also eigentlich quasi niemand, der viel Tiefe geboten hat. Wenn niemand tief spielt und alle versuchen irgendwie ins Zentrum reinzukommen, dann wird das halt das, was es dann häufig war, dass der Gegner dann in so einen zentralen Pulk zurückfällt und man versucht dann irgendwie durch den Pulk durchzuspielen. Gab es dann diese eine Szene, wo mit dieser Hacken, wo Sané dribbelt und dann die Hackenweiterleitung und dann kommt Wirtz so fast zum Schuss. Das war so das Beste, was man aus sowas machen kann, aber das funktioniert halt erfahrungsgemäß nicht so häufig, wenn du nicht auch ein bisschen Breite und Tiefe als hast, um dir die Räume dafür erstmal aufzumachen. Deswegen, ich fand die erste Halbzeit Deutschland schwach und die Elfenbeinküste taktisch mittelmäßig, aber individuell sehr gut. Also was sie sehr gut gemacht haben, war halt, dass sie unfassbar viele Situationen mit geilen Dribblings einfach gelöst haben, so. Und das war sau schwer zu kontrollieren.
So, Caro hat schon viermal Luft geholt. Jetzt Caro.
Ja, ich würde nämlich ein bisschen widersprechen, was Deutschland in der ersten Halbzeit angeht. Ich würde das unterteilen in die ersten 15, vielleicht sogar 20 Minuten und danach. Also die erste Chance für Deutschland war nach 20 Sekunden. Dann hatten wir auch einige lange Bälle. Deutschland ist auch immer in zweite Bälle gekommen. Havertz hatte in der 10. Minute nochmal eine Chance. Das waren jetzt alles keine Großchancen, aber das Spiel, die erste Halbzeit ging ganz anders los, als sie aufgehört hat. Da war eher so ein bisschen das Problem, dass die Abstimmung vor dem Tor nicht ganz gestimmt hat. Also Wirtz hat mal irgendwie mit der Hacke nach hinten gespielt und dann gab es auch Abstimmungsprobleme irgendwie mit Havertz und Pavlovic und da ist irgendwie, genau, das habe ich in der Anfangsphase eher als Problem wahrgenommen und dann hat sich das so ein bisschen verändert und Deutschland ist zum Beispiel nicht mehr so hoch angelaufen und auch diese Überzahl im Zentrum, auf die sie am Anfang sehr stark gebaut haben, die war irgendwann überhaupt nicht mehr da Also das hat die Elfenbeinküste dann einfach schnell geschnallt, würde ich mal behaupten. Oder
genau,
wie seht ihr das?
Genau, das glaube ich, ab der Trinkpause. Also Diamondé, ja. Vorher war es eben dieses 4 gegen 3, weil du hast eben drei zentrale Mittelfeldspieler, Sangaré, Ulahi und Kessié, die mir alle drei sehr gut gefallen haben. Ich bin da, glaube ich, ein bisschen positiver als Martin. Und dadurch, dass eben die Deutschen. Ja,
nicht in der individuellen Bewertung. Insbesondere die drei haben alle ein super Spiel gemacht.
Ja, absolut. Ich habe auch die These, wenn Sangaré auf dem Feld gestanden hätte, noch beim 1-2, dann wäre dieser Passweg nicht offen gewesen. Der war nämlich das ganze Spiel über nicht offen. So ein Pass durchs Zentrum hindurch bis in die letzte Kette. Aber da standen die eben dann 3-4, weil eben Metscher und Brown noch mit dazu kamen und dann eben noch Musiala und Pavlovic, und Wirtz und Sané haben ja diesmal beide die Breite gehalten. Und dann kam die Trinkpause und dann haben sie umgestellt und dann ging offensiv ehrlicherweise dann gar nichts mehr für Deutschland in der ersten Hälfte. Also die kommen am Ende zwar bei 8 Schüssen raus, aber haben einen Expected Goals Wert von 0,33 in diesen 45 Minuten erzielt. Was mir aber richtig gut gefallen hat, war die Elfenbeinküste in Ballbesitz. Eben sehr mutig mit einem Sechser, zwei Achtern. Und die Achtern hatten meiner Meinung nach nur den Auftrag, zieht Räume frei, vor allem für Diamondé. Immer, wenn es über seine Seite ging, wurde es auch relativ häufig gefährlich. Ich glaube, irgendwann nach 30 Minuten hatten sie 8 Eintritte ins gegnerische Drittel, allein über die linke Seite und ansonsten noch einen über einen anderen Korridor. Aber das fand ich nämlich interessant, weil nämlich Kessié, der hat Pavlovic rausgezogen aus dem Zentrum und zwar oft so hinten rein in die Kette. Und Ouali, der stand eher tiefer, ist eher entgegengekommen. Und damit, wenn sie nämlich dann durchdecken wollten, musste Tah rausrücken aus der Kette. Und das hat für Riesenprobleme gesorgt. Deswegen haben sie das dann nämlich auch irgendwann nicht mehr gemacht. Das ist das, was du dann vorhin schon angesprochen hast, Caro, dass sie dann eben nicht mehr so hoch angelaufen sind. Dann stand Deutschland auf einmal in einem 4-4-2, hat sich nicht mehr locken lassen und damit haben sie es dann auch wieder beruhigt bekommen. Sie haben aber dann keinen Ballbesitz mehr bekommen, weil sie nicht mehr diese hohen Ballgewinne hatten. Und das, wie die Elfenbeinküste das gespielt hat und wie sie es dann auch geschafft haben, Diamondé in Szene zu bringen, wobei man so ehrlich sein muss zu sagen, er war eigentlich auch häufig in Unterzahl und hat dann trotzdem was draus gemacht. Also unter anderem ja beim 1-0 war es ja auch so, stand da 1-2, aber kommt trotzdem an die Grundlinie. Aber das hat mir wirklich sehr gut gefallen und dementsprechend fand ich es dann nämlich auch nicht komplett aus der Luft gegriffen, dass dieses 1-0 fällt. Wie würdest du denn diese Phase einschätzen, Caro?
Du hast gerade schon das Thema Ballbesitz angesprochen. Also klar kann man beim 1-0 sagen, dass über Kimmich reden, der halt allein gegen Diomande war und definitiv eingeschüchtert war, würde ich jetzt einfach mal so behaupten, stand sehr tief, aber das
Wobei
ist ja gar
er
nicht
war eigentlich ja nicht mal ganz allein. Metscher war noch mit dabei.
Naja, aber nicht so richtig. Der ist dann auch wieder abgedreht. Und darüber wollte ich auch eigentlich gar nicht reden. Ich habe jetzt dummerweise davon angefangen, weil die Elfenbeinküste war extrem lange in Ballbesitz, bevor das Tor gefallen ist. Und das ist für mich der Punkt beim 1-0. Es ist eben nicht das Duell Kimmich-Diomande. Es ist auch nicht unbedingt, dass in der Mitte jemand gefehlt hat oder Kessié da so sehr frei stand, sondern es ist der lange Ballbesitz, worüber die Elfenbeinküste Sicherheit gewinnen konnte und einfach das Heft des Handelns des Spiels zu diesem Zeitpunkt komplett in der Hand gehalten hat.
Und Martin, wie ist es dann zu bewerten? Also Julian Nagelsmann hat nach dem Spiel gesagt, also zum einen hat er darüber gesprochen, dass man zu früh aufhört zu verteidigen, wieder so ein bisschen Larifari wird nach der ersten Verteidigungsaktion und deswegen, ich glaube, Wirtz ist es, der drauf spekuliert, dass der Ball den Brown abblockt, dass der quasi nach außen hin deflektet wird und er dann vielleicht, keine Ahnung, den Konter einleiten kann oder er hat halt einfach gedacht, dahin geht der Ball. Also
ich glaube, der spekuliert gar nicht, der verteidigt einfach nicht mit in der Szene. Also ich hatte einen sehr dankbaren Stream, der hat mir nämlich genau in dem Moment, wo der Ball gespielt wurde, in die Mitte ein Standbild gegeben und ich habe so gecheckt, okay, Zuordnung passt alles, okay, na gut, da hinten ist der Ivora, hat 2 Meter Platz, aber da wird der Ball ja wohl nicht hinkommen. Hat wir uns auch gedacht in dem Moment.
Und dann
haben wir beide falsch gesehen.
Geladen und
wo guckst du denn die Spiele auf derselben Software,
nee,
du
die weißt,
du
welche technischen Probleme er heute hat.
Es war 2 Sekunden, hat das geschafft. Bei mir stottert der Magenta-Stream immer ein bisschen. Aber der läuft dann immer anschlussfrei weiter und dann bin ich am Ende der Halbzeit irgendwie 5 Minuten hinterher. Das ist ganz komisch.
Arbeitsspeicher über den Browser. Problem hatte ich auch mal. Aber das ist jetzt ein anderes Thema.
Ich gucke über Chromecast.
Okay.
Anyway. Keine Ahnung, ist jetzt das zweite Gegentor in Folge, wo Wirtz am Ende des Tages 2 Meter neben dem Torschützen steht. Ich finde, wenn er schon mit nach hinten läuft, könnte er es auch verteidigen. Hat er hoffentlich ist das jetzt, da das jetzt zweimal passiert, ist ein entscheidender Lerneffekt. Das ist halt sowas Typisches, was natürlich ein reiner Offensivspieler dann häufig nicht so konsequent macht, wie jemand, der schon von Natur aus Defensivaufgaben hat. Aber sowas muss man halt bei Offensivspielen ein bisschen reinkriegen, dass man sagt, okay, guck mal, das musst du im Spiel nur 5-mal machen, aber die 5-mal mach's halt so, sonst
kassieren wir das Gegentor deswegen. Aber war es denn gegen Sau, auch Wirtz, war das nicht Metscher, der da?
Ja, Metscher hat da auch gepennt und Metscher war eher, weil er Sechser ist in der Aufgabe, aber Wirtz war näher dran.
Ah, okay.
Also Wirtz war tatsächlich einfach so 2 Meter hinter dem Torschützen in der Situation. Caro, willst du was sagen?
Ja, ich wollte fragen, ob wir da anschließend darüber reden wollen, wie das Anfang der zweiten Halbzeit passiert ist, dass Musiala im 1 gegen 1 gegen Diallo war. Also was war da los Anfang der ersten Hälfte? Das war ja vogelwild defensiv bei Deutschland.
Hab ich nicht im Kopf. War das nicht eine Ecke eventuell? Ich hab's nicht im Kopf.
Naja, du hast nee, das hier die erste das Halbzeit der ist Fehlpass. Losgegangen mit 2 Riesenchancen.
Ja, das war der, also das eine war quasi, also sie haben sich schön eine Ecke rausgespielt und dann kommt dieser Wirtz-Fehlpass und dann können die über Ulayi umschalten, der aber auch wieder, das hast du gerade schon vorhin erwähnt, Martin, die hatten Aktionen gegen das Pressing Deutschlands und manchmal auch gegen das Gegenpressing, die waren Wahnsinn. Das war nämlich auch so eine, wo sich Ulayi dann so rausdreht. Und dann war das eben dieser freie Schuss, den dann letztlich auch Inao Ulayi bekommt, aber der geht eben dann drüber. Und da standen sie wild, weil es halt einfach ein Spielaufbau war. Also die waren einfach noch nicht in Formation und Wirtz verliert halt dann in diesem sehr ungünstigen Moment den Ball. Aber nachdem wir jetzt dann schon die zweite kritische Wirtz-Szene haben, also müssen wir sagen, ganz fürchterliches Spiel, Florian Wirtz darf nie wieder spielen, Caro.
Ja, genau. Nein, es war nicht sein Spiel. Das war das Spiel definitiv von anderen Spielern. Aber ja.
Ja, wobei ist das wirklich so? Also, weil Kai Havertz
hatte
ich sagen,
jetzt auch nicht den goldenen Tag.
Ja. Auf Havertz kommen wir noch. Aber lass kurz bei Wirtz bleiben, weil ich finde nämlich, also der rechte Flügel, Martin hat schon gesagt, der war raus. Das hing zum einen ein bisschen an der Positionierung von Sané, ein bisschen zu früh dem Ball auch entgegengegangen und so. Der wollte einfach was zeigen. Und aber vor allem finde ich, Diamondé war die ganze Zeit im Kopf von Joshua Kimmich. Joshua Kimmich hat wirklich, wirklich gewartet, bis er mal tief mit nach vorne gegangen ist, um eben neben Metscher noch eine weitere Anspielstation zu sein. Das heißt, ein 3 gegen 3 auf dem Flügel hatten sie wirklich nur, wenn sie tiefen Ballbesitz hatten. Und das gab es in der ersten Hälfte in gewissen Phasen nicht mehr. Die linke Seite aber mit Wirtz und Brown, die hat mir persönlich besser gefallen. Und die hatten nämlich auch dieses klassische Ding, Wirtz hält die Breite, Brown läuft durch, Wirtz schickt ihn in die Tiefe, geht hinterher und daraus wird dann irgendwas entstehen. Das haben die, finde ich, schon in der zweiten Hälfte dann relativ konstant hinbekommen. Deswegen hätte ich gesagt, gutes Spiel eigentlich von Florian Wirtz, aber halt dieses defensive Thema, das ist halt da.
Ja, gerade du sagst es, Wirtz schickt, das hat er definitiv viel gemacht in dem Spiel. Also ich hatte das Gefühl, dass er fast eher als so ein Mittelfeldspieler agiert, als Stürmer, weil er so viele Bälle verteilt hat und eher durch sein Passspiel aufgefallen ist, anstatt durch Wirtz'sche Eigenschaften, die man ihm sonst zuschreibt. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum ich ihn jetzt erstmal so als erste Reaktion so unsichtbar eingeordnet habe, bis ich ein bisschen drüber nachgedacht habe. Und klar hast du dann die defensiven Aktionen, aber vor allem ist es seine Ballverteilerrolle, nenne ich es jetzt mal, die mir in dem Spiel positiv aufgefallen ist.
Hat tatsächlich 80 Pässe gespielt, dieses Spiel. Das ist crazy.
Bist du dir dieses offen. Mal sicher, Martin?
Nein, ich hab's auch. Ich hab's
wenn,
auch.
Wenn das jetzt wieder die ersten 20 Minuten sind, ist es noch deutlich krasser. Also von daher.
Fair.
Ich fand Wirtz, ein bisschen unter seinem Niveau, aber immer noch auf einem guten Niveau. Ich glaube, das war so eine, bei einem normalen Spieler sagt man, ja, gute Leistung. Nicht herausragend, nicht schlecht, passt schon. Ich wollte noch ergänzen, dass dieses Überlaufen des Außenverteidigers, um damit auch den Flügel gegebenenfalls ein bisschen frei zu kriegen, das haben auch die Ivorer ziemlich viel gemacht für Diamandé, was dann manchmal dazu geführt hat, dass, und das fand ich sehr, sehr seltsam, dass, sorry, dass ich jetzt wieder auf defensive Deutschland gehe, aber finde ich noch ein wichtiges Thema, dass Sané häufig diesem Lauf in die letzte Kette gefolgt ist und dann quasi als Innenverteidiger in eine Fünferkette aufgefüllt hat, ne? Also so hinter Kimmich zurückgefallen ist.
Bei 0-1 wäre er derjenige gewesen, der die Flanke hätte blocken können, wenn er ein bisschen Glück gehabt hätte. Also die ging einfach so an ihm vorbei, dass er nicht konnte. Da steht er in der letzten Kette, genau nach so einem Lauf.
Ja, und das war relativ häufig so und das fand ich ein bisschen, also es gab ja den lustigen Fall, dass die Bild im Geheimtraining durch clever rausspioniert hat, dass Nagelsmann übt, mit Fünferkette zu verteidigen, wo Sané auf rechts zurückfällt in die Kette, was ja eigentlich einfach alle die letzten Spiele durchweg immer gemacht wurde im tiefen Verteidigen.
Das ist ja wirklich dumm.
Und die Bild, ja, Bild hat es rausspioniert.
Ey, solange sie nicht hetzen können gegen Ausländer, sollen sie aber über so einen Quatsch berichten.
Aber das war dann im Spiel gar nicht so. Sané ist gar nicht, und das wäre ja eigentlich, also ich vermute, die Logik war, dass du nicht Sané im 1 gegen 1 gegen Diamandé haben willst, sondern lieber Kimmich. Und dann nutzt du Sané quasi, du erhältst ihn ein bisschen in einer höheren Position und hoffst dadurch ein bisschen Zuspieler auf Diamandé zu verhindern oder so. Auf jeden Fall hat das nicht richtig geklappt. Also was auch immer da das Kalkül war auf der rechten Seite, dass man eben nicht in eine Fünferkette abkippt, sondern Sané abkippt. Also nicht in so ein 5-3-2 zurückgeht, sondern das so spielt, das war, das hat auf jeden Fall nicht geholfen.
Vielleicht Bundesliga-Erfahrung. Es gab so zwei, drei Gegner, die das ganz gut geschafft haben, in den Rücken von Diamandé zu spielen, sofort nach Balleroberung. Das hat dazu geführt, dass er dann nicht mehr so offensiv positioniert war. Und dann haben die den durch so eine enges Man-Marking, haben sie ihn quasi gepinnt. Und vielleicht war das der Gedanke dahinter, dass du eben versuchst, so Diamandé in eine tiefere Position zu bekommen, aus der er dann nicht mehr so rausgeht. Ich weiß gerade gar nicht mehr, war das nicht sogar Gladbach in einem Spiel? Hat Gladbach mal ein gutes Spiel in der Bundesliga gemacht? Müsste ich nochmal in meine Notizen reingucken. Aber ich glaube, also das haben auf jeden Fall zwei Gegner, haben das richtig gut in der Rückrunde gegen Leipzig gemacht. Und da ging dann gar nichts für Diamandé. Vielleicht auch Leverkusen in einem Spiel. Muss mal nachgucken. Aber egal.
Hat jedenfalls auch nicht geklappt, wenn das Kalkül war. Also so oder so hat das Kalkül da nicht geklappt, dass man das da verändert hat. Und in meinem Kopf wäre es besser gewesen, das so beizubehalten und dann einfach, dass Sané einfach, Diomande dann in diesen Situationen einfach auf den Füßen steht. Dann ist der Außenverteidiger, der Ivora, zwar frei, aber der soll erstmal was machen. Auf den kann man dann auch immer noch rausrücken. Ich glaube, das wäre eine angenehmere Situation gewesen. Das wollte ich noch ergänzen.
Ja, und ich finde auch, also es ist interessant, weil ich habe sehr viel aus Sicht der Elfenbeinküste über dieses Spiel nachgedacht. Es ist mir irgendwann bei der Analyse aufgefallen, dass ich bei der Elfenbeinküste fast mehr stehen hatte als bei Deutschland. Und ich war mir nämlich auch nicht sicher, ob sich nicht die Elfenbeinküste selber dann so ein bisschen rausgenommen hat. Also es kann auch sein, dass Diamandé physisch dann irgendwann nicht mehr so in der Lage war, aber die zweite Hälfte war einfach überhaupt nicht gut von ihm. Und vor allem auf dem rechten Flügel, da hat er gar keinen Stich mehr gemacht. Es gab eine Situation, aber das war quasi nach Ballverlust und Konterart. Wo dann eben Goretzka dann auch noch letztlich retten kann. Aber da fand ich, war dann, also das, was die Elfenbeinküste in der ersten Hälfte stark gemacht hat, das war dann in der zweiten Hälfte nur noch im Defensiven da, aber im Offensiven hat es eigentlich gefehlt. Und es hätte zwar trotzdem, weil es zwei Chancen gab, zu einem Tor führen können, aber im Grunde gehörte die zweite Hälfte offensiv dann schon eher auf die deutsche Seite. Und so ganz konnte ich es mir nicht erklären. Vielleicht war es Physis, vielleicht war es auch, also auf rechts fand ich ihn auch nicht mehr so stark wie auf links. Aber das ist ein anderes Thema. Aber um auf Deutschland zurückzukommen. Jetzt haben wir Kai Havertz schon angesprochen. Also der hat wieder nicht wahnsinnig viele Ballkontakte gehabt. Ich hatte es hier in unsere Gruppe gepostet. 28 Pässe waren es am Ende, 75% davon sind angekommen. Eine ein Box-Entry nur, also ein Ballkontakt im gegnerischen Strafraum. Caro, haben wir da ein Thema? Ja, nein, vielleicht.
Naja, er hätte ja nach 12 Sekunden schon mal eine Torchance damit angefangen.
Dann hätte man direkt dann unterbringen müssen.
Ja. Ja, du hast ihn jetzt schon angesprochen, Martin. Ich würde da einen Ausschnitt vom SWR zitieren. Ich habe mit meinem Bruder schon die ganze Zeit Dennis Undorf geschrien, weil ich finde auch, dass er ein Held ist. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. So ein kleiner Junge. Das ist schon ein bisschen her. Aber ja, das ist natürlich eine, also zum 2-1, um da kurz den Bogen zu Max und seiner Elfenbeinküstenbeobachtung zu schlagen. Da hat Metscher natürlich vorher einmal komplett zentral den Ball zu Undorf buxiert. Das wäre jetzt in der ersten Halbzeit, hätte das jetzt mal vermutlich nicht so geklappt. Die Innenverteidiger, die waren dann auch da, aber auch nicht so richtig bei Undorf. Und ja, was...
Aber lass mal Havertz kurz
Havertz hat halt die ganze Zeit zwei Innenverteidiger auf den Füßen stehen. Also das muss man jetzt auch mal dazu sagen, oder?
Ja, hat er eigentlich nicht. So, das war super, super Zuspiel. Sehr gut, danke. Weil er sehr viel nach rechts ausgewichen ist. Ich glaube, die Idee war oder das Kommando war, Elfenbeinküste macht die rechte Seite auf, dann überladen wir die rechte Seite und Havertz bindet da quasi die Kette und dann hat Sané Freiheiten. Und Sané und Havertz sind da häufiger mal ins Zusammenspiel gekommen, aber haben halt nichts kreiert. Also ich fand unterm Strich, es war von Harvard eins der schlechtesten Spiele von ihm für die Nationalmannschaft, die ich gesehen habe. Ich fand, es war zu wenig dynamische, also es war nicht zu wenig Bewegung im Sinne, dass er nur rumstand, aber es war zu wenig dynamische Bewegung, zu wenig schnelle, spontane Läufe in die Tiefe, mit Ball ziemlich unglücklich und ja, also kaum besonders viel positiven Impact aufs Spiel gehabt dieses Mal, fand ich.
Na, er hatte diesen Kopfball, das war quasi so seine beste Chance, ja, in der 10. Minute.
Hat er den getroffen oder war das so ein Schulterding?
Ja, das ist interessant, weil nämlich in der Übertragung wurde seine Kopfballtechnik so gelobt und ich fand nämlich auch, dass er ihn eher mit der Schulter getroffen hat. Ich versuche es gerade mir noch im Real Life reinzubekommen, aber tatsächlich gibt es da keine gute Wiederholung zu. Deswegen kann ich es nicht auflösen. Hm. Gleichzeitig ist es ja aber auch, also das ist ja auch so eine Henne-Ei-Problematik, also weil ja alle in der Offensive wirklich ihre Probleme hatten, spätestens ab der Trinkpause in der ersten Hälfte. Und dass dann Havertz nicht glänzen kann, wenn Sané so wenig gelingt, ist ja logisch. Ich fand auch Felix Metscher, also bei Felix Metscher, ich frage mich, ob es in dieser WM noch ein Spiel geben wird, wo ich mir mal nur gute Sachen aufschreiben darf zu Felix Metscher. Hm. Jetzt, wenn wir nur aufs Sportliche natürlich mal blicken. Weil der hatte auch gute Aktionen. Also zweimal hatte der wahnsinnig gute Defensivaktionen in der 41. Minute und in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. In der 87. aber dann verliert er den Ball fast und er hat so zwei Aktionen.
In der 82. hat er ihn auch verloren.
Ja, genau. Da
und zwar ganz
das
platt.
War richtig übel. Und er hat halt immer wieder diese Aktion, er kommt am ersten vorbei mit einer Bewegung, mit einer guten Ballmitnahme, mit einem Aufdrehen und hat dann das Gefühl, jetzt nochmal, das, was ich vorhin schon angesprochen habe, ich weiß gerade gar nicht mehr, was im Vorgespräch oder in dieser Sendung. Es ist sehr spät, liebe Hörerinnen und Hörer, es tut mir sehr leid.
Ich kann mich nicht dran erinnern, sowas glaube ich Vorgespräch.
Okay, alles klar. und dann, wenn er am ersten vorbei ist, dann hat er, glaube ich, nochmal so den Impuls, okay, jetzt nehme ich den zweiten auch noch raus und da verliert er dann den Ball wieder. Und deswegen, Metscher definitiv kein schlechtes Spiel gemacht, Metscher auch herausragend gute Aktionen mit dabei gehabt, unter anderem der Pass auf Dennis Undorf beim 2-1, aber eben er ist für mich schon auch so ein bisschen die Antwort darauf, warum in manchen Phasen eben so wenig funktioniert hat, weil wenn du dir angeguckt hast, wo gingen dann denn die Bälle verloren in diesen Angriffen oder wo wurden sie so ein Ticken unsauber gespielt, dann war das natürlich nicht nur Metscher, bei weitem nicht, aber eben schon relativ häufig. Und ich fand, der rechte Flügel war deswegen nämlich bis zu den Einwechslungen, auf die wir ja dann vielleicht kommen könnten, wirklich eigentlich kein Faktor. Und vielleicht, ja, erstmal soweit.
Ich fand aber, dass das auch wieder damit zusammenhing, dass die Mannschaft so zögerlich war, weil Metscher auch wenig angeboten wurde. Du musst ja normalerweise, ist so, wenn du an einem vorbeikommst, ist es ja ein Trigger, jetzt greife ich tiefer an. Jetzt muss der nächste Verteidiger rausrücken, dahinter geht ein Raum auf, den nutzen wir direkt wieder. Und das hat alles viel zu langsam, das ging alles viel zu langsam einfach. Und das hat sich dann eben insbesondere, hat Caro schon recht, die Anfangsphase war dann noch besser, aber je länger die erste Halbzeit lief, umso schlimmer wurde das. Und deswegen, also es ist hier kein, tendenziell, wenn man das Gefühl hat, niemand hat ein wirklich gutes Spiel gemacht, also in der ersten Halbzeit jetzt, nicht über das ganze Spiel gesehen, dann ist es häufig eher ein mannschaftliches Problem als ein individuelles, glaube ich.
Und Metscher ist halt schon durch eben diese außergewöhnlichen, also du hast es gesagt, Max, so außergewöhnliche Rettungstaten zum Beispiel positiv aufgefallen. Also vor allem durch defensive Aktionen, aber gleichzeitig viele Ballverluste auch mit drin gehabt, die dann eben gefährlich geworden sind. Aber ich glaube, dass das Bild von Metscher spielerisch nach dem Spiel doch eher positiv ist, weil das so herausragende und besonderere Szenen waren, die dann positiv waren.
Ja, das ist ja generell das Ding bei ihm, dass die positiven Sachen sehr, sehr augenfällig sind, die negativen Sachen teilweise ein bisschen kleiner, also wie zum Beispiel dass er gegen Kurosawa bei dem Tor pennt, das haben wahrscheinlich die meisten wahrscheinlich gar nicht gemerkt, weil er war ja nicht dort. Und dieses Mal war auch das Doppeln vorm Tor, doppelt er Kimmich ganz, ganz merkwürdig. Also macht auf einmal, obwohl Kimmich im Zweikampf ist, läuft er fast an Kimmich vorbei und will von der gleichen Seite wie Kimmich eigentlich in den Zweikampf rein und quasi triggert einfach nur, dass Diomante an Kimmich vorbeiläuft, anstatt hinter ihm abzusichern irgendwie und auf beide Situationen zu reagieren. Hummels meinte danach auch, dass er in solchen Situationen dann immer gesagt hat, links zu, rechts zu, eine Seite, das ist auch das, was man normalerweise macht, eine Seite mitgeben und das sah nicht so aus, als ob das in der Situation passiert ist. Also vielleicht was auch Brainfart von Kimmich und Mech hat gesagt, ich komme von links und Kimmich
dachte... Nee, aber du siehst ja, dass Kimmich steht ja eigentlich so, dass er den Weg an die Grundlinie verteidigt. Und Metscher müsste quasi so stehen, dass er den Weg nach innen verteidigt. Und weil Metscher aber in so einer Halbposition irgendwie steht, würde ich es jetzt mal nennen, committet sich Kimmich nicht auf diesen Weg zur Grundlinie. Und da war halt Diamondé dann schon vorbei. Also es war einfach dieser eine Schritt, den Kimmich sonst gemacht hätte, wenn es eindeutig gewesen wäre, okay, ich habe quasi die eine Seite für dich zugemacht, aber auch danach war das Tor noch verteidigbar.
Kann sein, ja.
Ja, glaubt ihr denn,
ist so ein schneller Spieler, das muss man auch mal dazu sagen, dass so ein schneller Spieler wie Diamandé mal zur Grundlinie kommt und dass der auch mal einen Ball bekommt und ins 1 gegen 1 gehen kann und so, das sind ja normale Sachen, das kriegst du ja nicht über 90 Minuten komplett zu, sondern du musst dann halt, dann brennst ein bisschen und du musst dann halt löschen und das wurde dann da nicht gut gelöscht und und dann will man natürlich, dass es so wenig wie möglich brennt, indem man mit Pressing schon früh viel verhindert und indem man selber am Ball dominiert und so. Und das hat dann auch nicht so gut geklappt in der ersten Halbzeit.
Ich würde gerne ein Thema noch besprechen, bevor wir zu den Einwechslungen kommen in der zweiten Hälfte. Welche Rolle, glaubt ihr denn, hat die Verletzung von Nico Schlotterbeck gespielt? Schon in der 10. Minute vertritt er sich. Jetzt wissen wir, es ist was am Innenband. Und Julian Nagelsmann hat jetzt auch dann beim ZDF oder Magenta gesagt, es sieht ehrlicherweise nicht so gut aus. Aber man muss da jetzt erstmal warten, brauchst den MRT. Dafür muss aber erstmal die Flüssigkeit raus aus dem Fuß. Also es muss abschwellen. Das heißt, es wird jetzt noch ein bisschen dauern, bis wir da eine Diagnose wissen. Aber Caro, es war ja so, er musste sich behandeln lassen, er hat wahrscheinlich eine Schmerztablette oder so weiter genommen und er hat im Grunde noch die komplette erste Hälfte gespielt und wie wir jetzt wissen, eigentlich vielleicht nicht unbedingt spielfähig. Und also ich habe mir zumindest eingebildet, dass man das dem Spielaufbau auch angesehen hat, dass zum Beispiel dieses Element Langerball, Schlotterbeck, das gab es gar nicht mehr ab dieser Verletzung. Also hat das vielleicht auch eine Rolle gespielt in dieser ersten Hälfte?
Das glaube ich auch, weil ich habe mir relativ früh im Spiel notiert, dass bei den langen Bällen Deutschland eben auch die zweiten Bälle mal bekommt. Und da sie ja was Zweikämpfe ansieht, wir haben gerade über Metscher gesprochen, der jetzt auch, ist mir bei dem aufgefallen, in Zweikämpfen wenig Land gesehen hat, aber dann eben bei diesen zweiten Bällen, in Luftzweikämpfen, letzteres kann ich jetzt gerade nicht mit einer Statistik belegen, sondern ist das, was mein Eindruck war, dass das ein Mittel ist, was...
Er hatte ein Luftduell, das hat er gewonnen. Also es bestätigt dich.
ein, Ja, genau. Eine Sache, Quote, die dann gefehlt hat. Und wenn wir dann auch, wir wollen ja noch nicht über die Einwechslung reden. Max teasert hier gerade seit 15 Minuten an, ja, das ist ja auch zu, ich sag jetzt ein Lieblingswort von Max, Halbfeldflanke. das war ja auch ein langer Hafer auf eine andere Art. Und ich kann nicht auf eine Schlotterbeck-Art und Weise, aber auch auf eine Art und Weise. Das ist auf jeden Fall Mittel, was dem Spiel gefehlt hat. Und Antonio Rüdiger hat das gut gemacht als Innenverteidiger nach seiner Einwechslung, wobei er dann auch gar nicht so gebraucht wurde, glaube ich. Also
zumindest. Aber hätte man da vielleicht, also ich weiß, dass das schwierig ist, wenn Schlotterbeck selber sagt, nee, es läuft und so weiter und ich kann weiterspielen. Aber es war doch schon zu erkennen, würde ich sagen, dass er definitiv nicht fit war und er hat doch auch Pässe mit diesem Fuß nicht komplett vermieden, direkt nachdem er wieder aufs Feld kommt, spielt er ein, aber halt einen kurzen, mit wenig Kraft dahinter. Ich weiß nicht, Martin, du hast ja immer die Trainerperspektive hier, logischerweise.
Ja, das ist schon auch noch lange Bälle. Also ich fand nicht, dass man, ich fand halt, er war vor der Verletzung sah er schon nicht gut aus in ein paar Spielaufbauszenen und das ging dann einfach so weiter. Deswegen, ich hätte es jetzt einfach so interpretiert, der hat einfach keinen guten Tag gehabt und dann noch eine Verletzung obendrauf. Ich weiß gar nicht, ob die Verletzung da ausschlaggebend war. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es da jetzt irgendwie großartig relevante Szenen gab, weil das die offene Seite war halt auch eh rechts. Also ich glaube so viel, ich gucke mal kurz, wie viel Pässe er überhaupt gespielt hat, Schlotterbeck.
Doch
schon sehr viele.
Es waren 44 am Ende.
Ja.
Und er hat auch, also bis auf die langen Bälle, da hat er nur 2 von 8 angebracht, ist das auch eine gute Quote. Dann es ist ja auch so, man neigt ja dann zu selektiver Wahrnehmung, wenn man sich dann auf einen Spieler so genau fabriziert. Aber
ich fand bei ihm auch sehr deutlich in Ballbesitz diese Zögerlichkeit, die ich schon angesprochen habe. Und das mag vielleicht auch was damit zu tun haben, dass da nicht, wenn er einen Ball bekommen hat, dann nicht direkt raumgreifen, Kontakt nach vorne ging oder so, sondern erstmal Ball stoppen und erstmal dann einen langsamen Kontakt nach vorne und dann mal gucken. So. Also da kam auch kein, es war auf jeden Fall kein antreibendes Element, was er ja auf jeden Fall sein kann. Nur hatte ich das Gefühl, das war vielleicht vorher.
Aber ich fand es schon eine beunruhigende Zeit im Spiel, weil immer, wenn dann Schlotterbeck nah eingeblendet wurde, war das Gesicht zerknautscht und das sah schon aus, als hätte der Schmerzen. Also ich habe mich gefragt, warum er wirklich dann erst zur zweiten Halbzeit ausgewechselt wurde, wo eigentlich schon bei der ersten Werbepause/Trinkpause klar war, dass der verletzt ist. Und zwar eine vermutlich, ich behaupte das jetzt, ist keine Diagnose raus, eine Art Bänderverletzung, die jetzt auch, die du nicht rauslaufen kannst.
Die halt auch nicht besser wird, wenn du dann weiterspielst. Nee. Und man muss sagen, es gab ja schon viele Unterbrechungen in der ersten Hälfte. Es gab das zurückgepfiffene Pavlovic-Tor. Wenn es zurückgenommen wird auf dem Feld, dann kannst du es auch über den VAR nicht gelten lassen. Ich denke, da muss man nicht wahnsinnig viel drüber diskutieren. Es gab noch das zweite zurückgenommene Tor, das war eindeutig. Plus es gab dann eben die Trinkpause. So kam es ja zu diesen 7 Minuten Nachspielzeit allein in der ersten Hälfte. Und da gab es ja aber auch schon quasi, das war ja alles nach der Verletzung, die ja wie gesagt in der 10. Minute schon passiert ist. Da hätte man schon Möglichkeiten gehabt, das vielleicht auch, ja, vielleicht früher einzugreifen. Rüdiger kam dann, Tah ist dann auf die linke Innenverteidigerposition gerückt. Das hat, glaube ich, auch nochmal gut geholfen, vor allem als dann Diamondé über die Seite kam, weil Tada einfach wahnsinnig gut war, also in der Restverteidigung 1-gegen-1 hat sich da nichts erlaubt, bis auf diesen einen Ausrutscher, den er, glaube ich, hatte. War das in diesem Spiel? Ja, genau, da hat er sich gegen Pepe verschätzt. Das war das in der 88. Minute, wo Goretzka ihn dann gerettet hat, beziehungsweise Adingra, der einfach nicht direkt mit dem ersten Kontakt geschossen hat.
Wo ich mich übrigens gefragt habe, ob das vielleicht eine ganz, ganz schlechte Entscheidung war, Diamandé rauszunehmen für Pepe, der da überhaupt nicht gut aussah in der Szene. Da habe ich vielleicht lieber einen halbtoten Diamandé noch irgendwie in der Situation.
Ja gut, man muss sagen, für MRS Fae von der Elfenbeinküste ist auch erste Trainerstation. Also wenn man sich mal anguckt, was der aus diesem Team gemacht hat, ist es Wahnsinn. Aber vielleicht war er dann auch ähnlich wie Julian Nagelsmann. Also ich finde, beide wirkten auf mich alles andere als souverän. Nagelsmann stand bei jeder Entscheidung gemeinsam mit Hübner beim 4. Offiziellen. Und Faye hat Nathaniel Brown wahrscheinlich nichts Nettes zugerufen. So zumindest, wenn man so Lippen lesen möchte, als es da um eine Einwurfentscheidung ging. Also beide waren da sehr, sehr emotional auch. Und vielleicht hat dann in dieser emotionalen Situation Julian Nagelsmann die besseren Entscheidungen getroffen als er. Vielleicht kommen wir uns da.
Das hasst der Rasenfunk, wenn Leute emotional sind.
Das stimmt doch gar nicht. Das ist ja hier eine völlige Unterstellung. Aber ich habe mir gerade selber die Brücke gebaut. Ich habe es quasi wie Dennis Undorf beim 1:1 gemacht, dass ich quasi meinen eigenen Treffer eingeleitet habe, dass wir jetzt über die Einwechslung sprechen können und über das 1:1, eine Trinkpause, die nochmal kurz das Momentum rausgenommen hat. Herzlichen Dank dafür, das war ganz fürchterlich. Und dann aber auch ein gutes 2:1. Also, Caro, in der 60. Minute kommen Jamie Leveling, Nadim Amiri und Dennis Undorf und sie ersetzen Leveling Sané auf dem Flügel. Amiri Pavlovic auf der 6 und er rückt dann nach vorne. Metscher spielt jetzt dann den tiefen Part und Dennis Undorf für Jamal Musiala mehr oder weniger deckungsgleich, wobei ab dann wirkte die Offensive anders, weil Dennis Undorf das einfach ein bisschen anders interpretiert. Wie hat dir das gefallen und was hat das deiner Meinung nach im Spiel vor allem verändert?
Da würde ich zurückspulen zum 1:0 von der Elfenbeinküste. Ich glaube, das Problem war gar nicht unbedingt das 1:0, das Tor von der Elfenbeinküste, weil das Deutschland zu Null spielt, hat keiner hier mitgerechnet, sondern dass danach keine Antwort kam von Deutschland. Also das ist, glaube ich, das, wo ich so ein bisschen nicht unruhig geworden bin, aber mich gefragt habe, oh, das ist, da kommt gerade nichts. Die sind, die schwimmen, die wissen nicht, die finden keine Antwort. Und dann hattest du in der zweiten Hälfte den Dreifachwechsel und plötzlich kamen die Antworten von den Eingewechselten. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe die ganze Zeit auf Leveling gewartet. Ich habe schon, letzte Folge gesagt, dass ich auf Leveling warte. Einfach weil man das Gefühl hatte, dass Kimmich dann vielleicht ein bisschen befreiter aufspielen kann, weil es mehr zu Levelings Kernaufgaben zählt, als zu denen von Sané zu verteidigen. Also das war der, auf den ich mich, den ich am meisten entgegengefiebert habe, als ich gesehen habe, da wärmen sich welche auf. Abgesehen natürlich von Dennis Undorf, aber auch von Nadim Amiri, die dann ja wirklich das 1:1 vorbereitet von Amiri, das Tor gemacht von Dennis Undorf. Und da dachte ich schon bei dem 1:1, es ist wirklich, das ist so ein richtiger Phänomenstürmer. Und die Halbfeldflanke habe ich ja schon angesprochen. Wunderschön, wunderschön von Amiri. Ich glaube, Undorf hat sich ja auch vor dem Tor ins Mittelfeld fallen gelassen, hat quasi selber seinen Treffer vorbereitet, spielt dann den Pass raus auf Amiri, startet dann seelenruhig, aber komplett straight, läuft einfach straight zum Tor durch. Amiri spielt den Ball und Havertz steht am ersten Pfosten, schöne Doppelspitze, Undorf am zweiten und der Ball ist drin, ja.
Ja, und das war doch eine Aktion, Martin, die hätte doch Jamal Musiala nie so gemacht. Musiala hätte den Ball angenommen und versucht irgendwie zu fummeln, zu zocken und Dennis Undorf spielt ihn in einer Schärfe raus auf den Flügel, dass da eine 2-gegen-1 Situation ist. Deshalb kann der Außenverteidiger nicht auf Amiri rausrücken. Der Sechser kommt zu spät, dann hat er schon die Flanke geschlagen und Undorf läuft im Rücken durch. Das war ein Undorf-Tor.
Ich würde mich gar nicht so stark an der Ballentscheidung aufhängen, so. Also wenn Musiala da anfängt zu fummeln und durchkommt, dann ist es auch eine geile Aktion. Aber halt, was einfach Wahnsinn ist, ist, dass das Timing zweimal perfekt passt. Der macht zweimal einen richtig langen Lauf und kommt genau im richtigen Moment in die Position. Genau in dem Moment, wo ein Mecher sich dreht und spielen kann, genau in dem Moment ist er anspielbar, spielt sofort den Pass, dreht sofort um, geht sofort mit Tempo in die Box, kommt genau im richtigen Moment in die Box. Also das ganze Timing der Aktion ist einfach fantastisch. Hot Take? Fragezeichen? Wahrscheinlich schon. Dennis Undorf aktuell bester Decision Maker im Fußball.
Ja gut, dadurch, dass er nicht so lange spielt, hat er keine falschen Entscheidungen, die wir irgendwie messen können. Also,
werde ich dir um 1.48 Uhr nach einem Doppelpack von Dennis Undorf nicht widersprechen. Dennis Undorf ist mein Held, um nochmal den SWR-Jungen zu zitieren.
Aber ne, es schließt gut daran an, was ich vorhin gesagt habe, dass die erste Halbzeit so extrem zögerlich war und das eben, also Undorf ganz entscheidend, aber auch Amiri zum Beispiel fand ich auch sehr gut, glaube ich auch, super, dass er in dem Turnier noch eine wichtige Rolle spielen wird weiterhin, dass da einfach dann ein besserer Rhythmus reingekommen ist und man viel häufiger einfach sofort Dinge gemacht hat und nicht erst, nachdem man einmal einen Ball tot stoppt und einmal guckt und dann sich überlegt, ob man schon in der richtigen Position ist und ob jetzt nicht mal vielleicht doch der richtige Moment wäre für einen Laufweg, sondern einfach ja, einfach viel besserer Rhythmus in der ganzen Mannschaft. Schwer zu sagen, wie stark dann auch psychologische Elemente irgendwie noch mit reinspielen, ob man nach dem Gegentor irgendwie verunsichert war oder so. Ich kann mir vorstellen, dass Brown in der zweiten Halbzeit dann wieder ein bisschen lockerer geworden ist, der in der ersten Halbzeit dann vielleicht so ein bisschen, da er auch an dem Gegentor dann auch noch beteiligt war und dann zweimal diese Durchbruchssituation hatte, wo sein Pass nicht ankommt, so dass er ein bisschen gehemmt war und so. Ich glaube, da kamen so ein paar Sachen zusammen, wie das häufig so ist, dass so ein Fußballspiel so eine eigene organische Dynamik entwickelt aus dem psychologischen Zustand und dem taktischen Zustand beider Mannschaften. Und da ist Deutschland hat einfach in der zweiten Halbzeit viel, viel, viel besser gespielt.
Du musst ja nicht mal psychoanalytisch daran gehen. Es reicht ja auch einfach, die Präsenz auf dem Feld zu sehen. Also das kann man ja sehr eindeutig sehen, was für eine Ausstrahlung die Spieler auf dem Feld gerade haben und was für eine Energie sie aufs Feld bringen.
Und war da vielleicht also ich will jetzt nicht sagen, es sei noch der wichtigere Wechsel gewesen als der Dreifachwechsel, weil das wäre ein bisschen zu hot, dieser Take. Aber ich finde, im Nachhinein war das eine fantastische Entscheidung, dann in der 85. Minute noch Leon Goretzka für Kai Havertz zu bringen. Weil erst habe ich diesen Wechsel nicht verstanden und dann aber, als sich Goretzka positioniert hat, habe ich es gecheckt, weil dieser Wechsel war da, um Nadine Amiri weiter nach vorne zu schieben. Er war dann quasi eben nicht mehr Achter, der aber auch die Aufgaben eines Sechsers hat, sondern er war Zehner. Ab dann durfte er quasi vorne alles machen und ja, im Nachhinein glaube ich, auch das hat eine Rolle gespielt, eben an dieser guten Schlussphase mit dem einen Schreckmoment, den es natürlich gab. Also da war Goretzka dann ja auch beteiligt, haben wir ja vorhin schon gesagt. Im Nachhinein würde da Adringa auf jeden Fall im ersten Kontakt schießen und nicht noch annehmen. Aber ansonsten Amiri eben dann letztlich damit zu signalisieren, okay, du kannst jetzt vorne zusammen mit Dennis Undav, plus ihr habt noch eure Flügelspieler und übrigens Florian Wirtz ist auch noch auf dem Feld und hätte Bock, ihr könnt jetzt einfach machen. Und das hat auch letztlich dann dafür gesorgt, da war die Elfenbeinküste wirklich ungeordnet. Da hatten sie auch Zuordnungsfehler, die Lücken waren offen. Und dass dann eben so ein riesen Korridor offen ist für diesen Pass auf Undav, bei dem dann letztlich zwei Spieler das Abseits aufheben. Der direkte Gegenspieler von Undav macht eigentlich nichts falsch. Der denkt halt, der steht im Abseits. Aber der Linksverteidiger steht einfach zwei Schritte zu tief. Ich glaube, Martin, das kommt halt auch daher, dass du dann eben mit einem Amiri da jemanden hattest, der hat das auch so anders gespielt, dass die damit nicht umgehen konnten. Die haben das so gut gemacht gegen Jamal Musiala, gegen Kai Havertz, in weiten Teilen auch gegen Metscher, was wir vorhin besprochen hatten. Und dann kommt Amiri und spielt das einfach anders und direkter. Und ich glaube, das war einfach nochmal ganz wichtig, den weiter nach vorne zu ziehen.
Fandest du, dass es nach dem Wechsel besser war als vorher?
Es war ja so, sie waren nach dem 1:1 wirklich am Drucker. Das war die beste Phase Deutschlands. Und dann kam die Trinkpause und ich finde, nach der Trinkpause haben sie deutlich wieder gebraucht, wieder in diesen Rhythmus reinzukommen. Und mein Empfinden war dann, dass es dann ab dem Moment, wo Amiri dann noch weiter vorne spielen durfte, beziehungsweise ehrlicherweise war es ja vor allem dann auch so ein Signal, glaube ich, hatte ich schon den Eindruck, dass es dann wieder besser wurde. Sie haben so ein bisschen Anlaufzeit gebraucht, aber vielleicht hätte es dafür auch diesen Wechsel nicht gebraucht. Das kann natürlich sein. Ich weiß nicht.
Ja, das war so mein Empfinden war, dass das Deutschland dann in der Phase so viel besser im Spiel war, dass du fast wechseln kannst, was du willst, und es funktioniert so ein bisschen. Ich war schockiert, dass Maxi Bayer nicht gekommen ist. Ich sag's, wie es ist. Aber ich glaube aber, was man dann auch noch gesehen hat, was, glaube ich, Amiri geholfen hat und was man vielleicht dann bei der sicherlich weiterhin aufkommenden Undav-Startelf-Dings-Diskussion auch berücksichtigen muss, ist, dass du in dieser Phase natürlich auch siehst, dass es einen Unterschied macht, ob der Gegner in der 80. ist oder in der 10. Minute. Ne? Also dieses, dass der Linksverteidiger da stehen bleibt vor dem Tor und da das Abseits aufhebt, dass Undav dann beim ersten Tor dann auch quasi einmal hin und her die halbe Mannschaft von der Elfenbeinküste überlaufen kann, ohne aufgenommen zu werden. Das ist natürlich in den letzten 20 Minuten des Spiels auch irgendwie einfacher als davor. Und ich habe ja meinen Hot Take zu Undav schon rausgehauen. Ich glaube, es wird mir nicht mehr als jetzt irgendwie schlecht reden interpretiert, was ich jetzt sage. Aber wenn man sich anguckt, wie crazy viele Scorer-Punkte der in den letzten Spielen gesammelt hat, auch als Einwechselspieler, er hat jetzt 6 Scorer in 60 Minuten oder so? irgendwas in der Größenordnung. Das ist ja selbstverständlich, wenn der jetzt Startelf spielen würde, dann würde er nicht bis zum Achtelfinale, was wäre das hochgerechnet? 30 Scorer-Punkte sammeln oder so.
Was? Nicht? Also,
wir können es mal ausprobieren. Wir können ihn ja mal starten lassen und gucken, ob er 9 Scorer macht. Aber also das ist schon, da habe ich ja das letzte Mal auch gesagt, trotz dessen, dass ich ihn in der Startelf sehen würde, muss man auch sagen, dass dieses einen geilen Stürmer nochmal hinten raus einwechseln zu können, das macht ihn einfach dann nochmal eine Stufe besser. Und diese Stufe besser, die er dadurch hat, dass er fit ist und die anderen nicht, das nutzt er auch sehr, sehr, sehr gut. Und das ist eben auch eine starke Waffe. Und die hat dieses Mal das Spiel gewonnen. Und da kann man jetzt Kaffeesatzleserei betreiben, ob man das Spiel nicht viel eher gewonnen hätte, wenn er eher dabei gewesen wäre.
Ja, weiß ich nicht. Also es sind übrigens nur fünf Scorerpunkte. 3 Tore, 2 Assists. Aber
in wie vielen Minuten genau hast du das?
Das habe ich jetzt gerade hier nicht, außer es kommt noch nicht. Nee, deswegen. Aber
warte, ich gucke.
Du guckst,
ich rechne dir hoch.
Du guckst die Minuten nochmal nach. Man könnte ja auch die These vertreten, Caro.
60?
Also sobald Dennis Undorf auf dem Feld stand, war es immer besser in allen Spielen und hat immer funktioniert. Das kann ja auch quasi die These dafür sein, die andere Formation muss ich noch eher einspielen. Also deswegen verändern wir auch im dritten Spiel nichts an der Startelf, um eben zu sehen, kriegen wir jetzt Sané und Wirtz und Musiala mal gut ins Laufen. Wie würdest du darauf reagieren?
Oh, soll ich jetzt hier die Aufstellung fürs dritte Spiel erraten?
Einfach nur diesem Gedankengang. Also wenn die Einwechselspieler so gut miteinander harmonieren und du sogar so einen Dreierwechsel machen kannst und das an der Fluidität eigentlich nichts rausnimmt, sondern eher sogar noch was bringt im Spiel, dann sagt das ja auch was über die Startelf aus. Und natürlich, klar, kann man jetzt auch sagen, und muss von Beginn an spielen. Man findet für alles super Argumente. Ja. Aber also jetzt auch vor dem Hintergrund der Gruppenkonstellation, dass du jetzt sagen kannst, je nachdem, wie Ecuador jetzt gleich spielt, ist Deutschland vielleicht sogar schon als Gruppenerster weiter, jetzt schon feststehend nach dem zweiten Spieltag, dann musst du vielleicht auch gar nicht jetzt was an der Startelf verändern, sondern kannst ihnen quasi nochmal dieses Bonusspiel geben, nochmal gewisse Dinge, die Zögerlichkeit ein bisschen rauszukriegen.
Was soll ich denn jetzt darauf antworten, Max? Ja,
du musst jetzt sagen, nein, Dennis Undav muss spielen. Du verdammter VfB-Hater.
Ja, jetzt habe ich es verstanden. Okay, weil du hast es ja so schön gesagt, dass man für beides Argumente sammeln kann. Und ich so, soll ich jetzt für beides Argumente sammeln?
Also würdest du was verändern an der Startelf, ja oder nein?
Ich würde vielleicht also es wird sich sowieso was an der Startelf ändern, weil ich glaube nicht, dass Nico Schlotterbeck noch mal eine Minute spielt bei dieser WM. Das ist das Erste, was sich verändern wird. Und dann hast du ja auch noch zum Beispiel Nick Woltemade im Kader, dem man ja auch mal ein paar Minuten geben könnte in einem Spiel, was nicht so arg wichtig ist. Aber mir hat das total eingeleuchtet, Max, was du gesagt hast, mit vielleicht muss ich ja die erste Elf mehr einspielen als die Einwechselspieler.
Aber Gegenargument wäre, die Frage ist immer noch so, also wenn die Frage ist, welche Variante ist besser, Undav als Einwechsler oder Undav als Startelf?
Dann kann man es nur jetzt.
Und das will ich ja wissen, will ich ja im 16. Finale gerne wissen, was die bessere Variante ist. Ja. Dann möchte ich die eine Variante vielleicht jetzt mal sehen gegen eine richtig gute Defensive von Ecuador.
Das macht auch mega Sinn. Ihr merkt, es ist fast 2 Uhr, man kann mich hier von allem überzeugen, was die Startelf angeht.
Caro, also, ich habe hier noch so eine Waschmaschine, die ist fast noch ganz, die würde ich dir verkaufen wollen.
Es klang auch gerade in deiner Formulierung so, als ob du gerne Woltemade als Innenverteidiger aufstellen willst für Schlotterbeck.
Ja, genau. Das, genau das habe ich, das wollte ich sagen. Nein, aber...
Er ist groß, kopfballstark.
Ich finde,
Spielaufbau kann der wahrscheinlich auch.
Ich glaube, ich habe...
Was spricht überhaupt dagegen?
Ich habe schon mal von zwei Sendungen gesagt, dass ja es nicht heißen muss, wenn Undav spielt, dass Kai Havertz nicht spielt. Also warum nicht mit einer Doppelspitze von Anfang an spielen? Also...
Ja, wobei aber das System nochmal verändert, da bin ich jetzt nicht so sicher.
Kein Fan von.
Naja, wobei die ja beide, also die können ja beide auch 10 spielen quasi, ne? Die könnten sich dann da abwechseln. Das wäre schon ganz interessant. Was aber nochmal, ich finde die Frage interessant, also über Sané haben wir ja ausreichend letzte Sendung diskutiert und der hat jetzt, glaube ich, da jetzt nicht viel gemacht, was der Diskussion noch was beifügt, außer schon halbwegs gut verteidigt. Bis auf eine ganz komische Szene Ende der ersten Halbzeit, wo er Gegner einfach völlig tatenlos an sich vorbeilaufen lässt. Aber wie seht ihr denn Musiala? Ich finde ihn so schwer einzuschätzen gerade.
Also relativ am Anfang, so 18. Minute, da war irgendwie ein toller Abschluss dabei. Er hatte wenig Platz, hat dann von der Strafraumkante abgezogen und haben nur Zentimeter gefehlt. Und zu dem Zeitpunkt im Spiel war ich eigentlich sehr überzeugt von der Leistung von Musiala. Und dann ist Zeit vergangen und Musiala ist mit einem hängenden Kopf vom Feld gegangen. Nicht wie gegen Curaçao, wo es ja noch das Gespräch gab, dass er nicht ausgewechselt werden will. Und ich würde es auch ambivalent bewerten, weil es sind waren wieder Zeichen dafür da, dass Musiala wieder, um die Formulierung wieder zu nehmen, wieder zum Alten wird. Aber es trotzdem nicht sein Spiel war am Ende des Tages.
Also ich muss sagen...
Er ist einfach selten in seine... Ich erinnere mich jetzt an kein Dribbling von Musiala. Keine von diesen Musiala-typischen Szenen, sondern eher...
Ich finde schon, er hat da schon, also laut Statistik waren es 4 und 2 davon hat er gewonnen. Aber ich hatte schon den Eindruck in der ersten Hälfte, dass Musiala am aufsteigenden Ast seiner Form ist, weil er hatte so 2 Szenen, wo er so in den Strafraum rein und den Cut gemacht hat. Und ehrlicherweise, ich will da jetzt kein großes Thema draus machen, weil das bringt nichts, aber die Art und Weise, wie der Schiedsrichter gepfiffen hat, die war auch extrem Musiala-feindlich. Der wurde nämlich mindestens 3-mal gefoult und es lief aber einfach weiter, das Spiel. Und es wäre einmal wäre es eine super Freistoßposition gewesen und 2-mal wäre es zumindest okay gewesen. Deswegen, ich finde, da hat sich eigentlich auch nichts verändert bei Jamal Musiala. Du musst ihn offenbar spielen lassen, dass er sich quasi selbst reinfindet und dann hatte er aber jetzt, also er hatte ja mehr positive Aktionen als Leroy Sané zum Beispiel. Deswegen finde ich, hat sich eigentlich nichts geändert an der Ausgangsposition. Eher würde ich sogar sagen, es ist tendenziell sogar ein Stückchen besser geworden, weil die Elfenbeinküste waren ganz andere Gegner.
Ja, sehe ich ähnlich. Aber ich habe halt auch so ein bisschen das Gefühl, dass schon sehr wenig Effektives bei rumkommt. Noch. Ne?
Ja, also, klar, er hat einen Torschuss vorbereitet und selber hatte er ja diesen zwei genau. Aber dieser eine zum Beispiel, der so knapp am Pfosten vorbeigeht, das wäre das 1:0 gewesen in der 18. Minute, nachdem Pavlovic ihn eingesetzt hat. War eine gute Szene.
Der war dann auch nicht, das Ding ist, der war dann auch nicht so knapp vorbei. Und es sind halt so arsch viele Szenen, wo man denkt, boah, das war aber ganz knapp. Also das ist so, aber wenn das 10-mal ganz knapp ist und nie nicht knapp, sondern einfach funktioniert, dann ist so die Frage, kriege ich das noch hin?
Also was mir fehlt, ist das
Beinahe
Visiala.
Gewinnst du ja kein Spiel.
Also die beiden zusammen, das war mal magischer.
Ja, klar. Also das stimmt schon. Und das kann natürlich auch sein, ich meine, jetzt kommt ja auch Belastungssteuerung mit dazu. Also von zwischen Spiel 1 und Spiel 2 hast du es nicht gebraucht, weil 6 Tage ist super lang, passt. Aber jetzt geht es ja schneller weiter. Also am Donnerstag ist ja schon die nächste Partie und dann kommst du quasi so langsam in den normalen Turnierrhythmus rein. Das heißt, vielleicht kommen solche Themen dann auch noch mit rein. Dann guckst du eben drauf, wie fit ist er, wie gut hat er regeneriert und dann kann auch sowas nochmal eine Entscheidung bringen. Ich könnte mir vorstellen, nachdem Ecuador ja auch ein unangenehmer Gegner ist. Also da muss man sich ja keine Illusionen machen. Das wird jetzt nicht so viel angenehmer werden als gegen die Elfenbeinküste. Dass du wahrscheinlich schon als Julian Nagelsmann möglichst wenig erstmal veränderst, um eben zum einen eben Einspieleffekte und anderes zu haben. Und du weißt ja, du hast eine Stärke von der Bank und kannst dann auch erstmal gucken, wie läuft's denn gegen Ecuador. Weiß nicht so ganz, ob das so sein Stil ist, aber so würde ich persönlich das angehen. Weil wenn du was veränderst, dann kannst du auch derjenige sein, dann geht eben gar nichts mehr. Und wisst ihr, so eine erste Hälfte, wie jetzt Deutschland gegen die Elfenbeinküste gespielt hat, wenn sie die mit drei Veränderungen in der Startelf spielen, dann reden wir drei hier die ganze Zeit drüber, hat sich da Nagelsmann vercoacht, war das eine schlechte Entscheidung, Spieler XY von Anfang an starten zu lassen, sollte Dennis Undorf direkt wieder nach Deutschland reisen, weil sie haben gar nichts gebracht in der ersten Hälfte. Jetzt haben sie eine schlechte erste Hälfte gespielt und wir reden da ganz anders drüber, weil war schon die kolportierte Startelf, sie haben nichts verändert, es war halt aber halt auch nicht Curaçao als Gegner. Ja, okay, ist halt so. Also
das Ding ist, mein Problem mit dem ganzen Ding ist gerade, dass ich das Gefühl habe, dass die gesamte Offensive ist nicht formstark. Es ist kein einziger Offensivspieler, der formstark ist. Musiala hat ganz offensichtliche Probleme. Havertz überinterpretiere ich jetzt vielleicht dieses eine Spiel, der war eigentlich, hat ein gutes Champions-League-Finale gespielt und war Spiel davor auch gut.
Aber okay. Wirtz ist doch eigentlich gerade formstark, oder nicht?
Ach, weiß ich, für seine Verhältnisse nicht. Wirtz ist halt immer noch Wirtz, aber ich finde, das ist jetzt kein Top-Wirtz. Und so, und ich finde, das so fühlt sich, also so, das Spiel hat sich heute sehr so angefühlt in der ersten Halbzeit, das sind zu viele What-Ifs und zu viele so, zu viele Spieler auf dem Feld, die es gerade nicht fühlen, weißt du?
Ja, ich verstehe, was du meinst. Caro, hast du da eine Meinung zu?
Ja, so ein bisschen, wann wird Philipp Lahm von der 6 auf den Rechtsverteidiger gestellt? Also, das ist, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass im Turnier da so arg große Veränderungen kommen. Also ich habe dieses Beispiel genommen, weil das ist die eine Sache, worüber wochenlang diskutiert wurde und was dann irgendwann passiert ist. Und viel mehr als so eine Änderung. Klar.
Aber warum ist es damals passiert? Das war doch die Mustavi-Verletzung, oder? Musste da nicht auch Jogi Löw zu gezwungen werden?
Und kam nicht einfach Schweinsteiger, aber nicht Schweinsteiger, vielleicht ein bisschen fitter?
Schweinsteiger kam zurück. Ja, aber Mustavi hat sich doch auch verletzt. Und dann haben sie es auch Algerien, glaube ich, anders gespielt. Aber ist jetzt auch schon wieder 12 Jahre her und es ist sehr, sehr spät.
Ich wollte nur einen Witz machen.
Okay. Es ist sehr, sehr spät. Ist für euch Ausfall Schlotterbeck und Ersatz durch Rüdiger, ist das ein Thema? Ob man lieber durch Anton ersetzt und dann aber Tarn nicht rumschiebt? Wobei Anton ja wahrscheinlich eher als rechter Part geplant ist. Also musst du dann Rüdiger spielen lassen, Martin?
Hätte ich mehr Real Madrid-Spiele sehen müssen in den letzten 3 Monaten. Heute hatte ich das Gefühl, dass das nicht unbedingt eine Schwächung sein muss.
Caro nickt, du siehst es ähnlich.
Ich kann nichts Schlechtes sagen über das Spiel von Rüdiger.
Ja, einmal hat er Kimmich gerettet, als der sich ein bisschen verschätzt hat bei einem langen Ball. Den hat er dann erst so mit dem Kopf angenommen und dann war der Gegenspieler schon dran vorbei. Und dann kam aber Rüdiger mit großen Schritten und haut das Ding auf die Tribüne. Und sowas lieben wir als deutsche Fußballfans doch. Wenn er noch gegrätscht hätte, wäre es noch geiler gewesen. Aber gut. Dann lasst uns noch als allerletztes unsere Awards vergeben. MVP, Unsung Hero und Moment des Spiels. Caro, ich glaube, du darfst beginnen mit dem MVP.
Dennis Undorf ist doch der MVP. Das ist ja der Hammer, dass ich anfangen darf.
Nie darf ich anfangen.
Nächste Mal beim Ecuador-Spiel.
Aber das Ding ist ja, du kannst ja auch einfach sagen, da müsste man halt eine gewisse Größe für haben, Martin. Man könnte ja auch sagen, ja, Caro hat recht, ich nehme auch Dennis Undorf. Wie wär's denn?
Ich sag Maxi Bayer.
Ach komm jetzt. Hör jetzt auf mit deiner Propaganda hier.
Ich sag Ulai.
Ach, das geht, das darf man.
Darf man? Weiß nicht.
Ja, natürlich, ihr dürft, was ihr wollt.
Das Regelbuch ist im Mülleimer.
Cool.
Ja, okay. Ulay ist natürlich auch, aber fandst du ihn noch besser als Kessié und Sangaré?
Ja.
Auch als er dann alleinige Sechs gespielt hat? Oder, naja, er war nicht alleinige Sechs. Ja,
okay. Voll geil als alleinige Sechs.
Okay. Ja, ich.
Geiles Zeug gemacht da.
Aber wo war er beim 2:1?
Ja, dort, wo eine Sechs halt steht, irgendwo vor der Abwehr.
Okay. Na gut, ich sehe das schon.
Kannst ja nicht, du machst doch als Sechser nicht den Passweg vom gegnerischen Sechser zum Mittelstürmer zu. Das ist doch überhaupt nichts, was du in deiner Perception hast. Das ist einfach zufällig, dass das auf ist in dem Moment. Das ist Verantwortung derjenigen, die einen Matcher verteidigen und derjenigen, die Undav verteidigen. Du stehst da nur zufällig irgendwo rum.
Okay. Mein MVP ist auch Dennis Undav. Also das wäre jetzt völlig unseriös, hier einfach jemanden anderen zu nehmen. Das ist einfach... ganz großes Dennis. Haha. Dann, Martin, darfst du deinen Unsung Hero zuerst nennen, damit du dich nicht beschwerst?
Ach so, verdammt.
Ja, und jetzt Dennis hast du keinen. So, nehme ich. So
Dennis Undav.
Undavbar.
Meinst du, wie undankbar?
Nee, wie unfassbar, oder?
Ja.
Ah, okay. Mann, ey, es ist echt
also Dennis Undav kann ich leider nicht akzeptieren als Unsung Hero, weil der wird jetzt schon, während wir sprechen, wahrscheinlich steht die Büste schon.
Ein Matcher wird nach dem Spiel ja auch nicht Unsung sein. Und war wieder auch bloß...
Du hast vorhin jemanden genannt, der eine 100% Passquote hatte. 100%
Passquote, Manuel Neuer. Nee, ich fand aber Manuel Neuer hat echt ein geiles Spiel gemacht, so. Hat auch wieder dieses eine Ding gehabt, dass er einen Schuss, wo normalerweise der Torwart immer fliegen muss und wie ein guter Schuss aussieht, da steht er einfach schon in der Ecke, fängt den ab und man denkt, ist der Stürmer doof, wieso kann der nicht schießen? Aber das ist so ein bisschen Manuel Neuer Magic und dafür ist er dort und war auch im Spielaufbau super. Ich fand, der hat eine sehr gute Souveränität ausgestrahlt.
Aura, muss man dazu jetzt sagen. Aber ja, stimmt.
Hashtag Aura.
Der Schuss war übrigens nach einem Ballverlust von Pavlovic. Einmal hat auch Pavlovic zentral den Ball verloren und dann haben sie 3-3 gespielt. Stimmt, das war die Linie vom Schiedsrichter. Also man konnte sich irgendwann drauf verlassen, ist völlig egal, was passiert. Es wird einfach nicht gefilmt.
Ehrlich gesagt, hätte man spätestens nach dem Foul an Pavlovic hat man selber viel mehr faulen müssen. Das kannst du ja eigentlich nicht gefallen lassen. Also, wenn sowas weiterläuft, muss sie eigentlich zusammentreten.
Na, Martin, also. Nee,
ich sag dir, wie es ist. Ich sag's doch nur, wie es ist. Es ist eine Weltmeisterschaft. Es ist nicht Kindergeburtstag hier.
Okay, ich sehe schon. Wir sind auf jeden Fall auf Temperatur. Caro, wer ist dein Unsung Hero?
Mein Unsung Hero. Ich kann ja schlecht als Unsung Hero jemanden nehmen, den Martin als MVP hatte, aber ich werde es jetzt einfach mal erwähnen, dass alle im Zentrum einfach ultra geil gespielt haben. Mhm. Ich finde eigentlich Leon Goretzka einen ganz guten Call für einen Unsung Hero und da beziehe ich mich einfach mal auf eure Argumentation in diesem gerade vergangen zu Ende gehenden Podcast.
Mhm. Ja, das ist.
Aber dann wäre Amiri eigentlich der richtige Pick, oder?
Nee, das ist jetzt nämlich meiner. Hört ihr jetzt auf, mir immer meine Picks wegzunehmen? Letztes Mal wird mir mein Pick schlecht geredet und ich muss die Caro abgrätschen. Diesmal. Nein, vor allem, weil ich übernehme jetzt ungeprüft Informationen, die ich unter mitmachen.rasenfunk.de im Forum bekommen habe. Geheimtipp hat da geschrieben, dass Nadim Amiris Oma zum ersten Mal heute bei einem Spiel von ihm im Stadion war und seine Mutter kommt aus Toronto und seine Oma lebt immer noch dort.
Ja, das ist schön. Das kann ich prüfen.
Sehr gut. Gut, dass Caro das schon gehört hatte. Ich hatte das nicht mitbekommen.
Kennst du Amiris Oma oder was?
Nein, er hatte das erzählt.
Ja. So.
Das wäre jetzt noch was. Das wäre jetzt dann mein Moment des Spiels gewesen. Aber nachdem du sie nicht kennst, die Oma von Nadim Amiri, was ist denn dein Moment des Spiels gewesen, Caro?
Mein Moment des Spiels, ich lasse euch da jetzt einen wichtigen Moment und sage, mein Moment des Spiels war, als ich das Fenster aufgemacht habe und ein Autokorso auf den Ring, Kölner Ring gehört habe, also nach dem Spiel, weil leider sind ja unsere Autokorso-Erwartungen an die Spielergebnisse der Türkei nicht erfüllt worden. Und da habe ich jetzt heute zumindest mal den ersten Autokorso dieser WM gehört. Ich glaube, er ist nicht mehr im Gange, aber... bisschen Corso-Line war unterwegs.
Okay, sehr schön. Martin, was war dein Moment des Spiels?
als hier drei Jungs vom Fenster langgelaufen sind und erst Goretzka gerufen haben und dann Dennis Undorf. Das wäre das Äquivalent, aber eigentlich war mein Moment des Spiels 2-1. Geisteskrankes Tor, Alter. Ich musste sau lachen. Pass auf, mein Moment des Spiels war, als Robert Andrich gesagt hat,
bei Magenta.
Ach so.
Ja, bei Magenta hat Andrich kommentiert. Er hat gesagt, was hat er wörtlich gesagt? Irgendwie so, dass der ist gar nicht so einfach zu verarbeiten, wie er aussieht. Ich dachte mir, wer hat gedacht, dass der Ball einfach zu verarbeiten ist?
Es sieht auch nicht einfach aus.
So ein fucking Kanonenball einfach durchs Zentrum des Spielfelds, der schließt in zwei Kontakten ab. Das war gar nicht so einfach, wie es aussah. Das fand ich ganz geil.
Ja, sehr schön.
Aber ja, 2-1 auf jeden Fall Moment des Spiels. Super Ding.
Ist es, aber dann nehme ich natürlich erzwungenermaßen einen anderen Moment des Spiels und dann ist mein Moment des Spiels das 1-1, aber gar nicht das Tor an sich, sondern die Abseitsanimation danach. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Also A war es natürlich super lustig, dass bei so einem eindeutigen Nicht-Abseits dann nochmal die Grafik eingespielt wird und bei engen Entscheidungen bei Schweiz gegen Katar vielleicht nicht, aber das ist was anderes. Aber habt ihr gesehen, wie da das Körperteil, mit dem sich Dennis Undorf gerne mit dem Rücken zum Tor Platz verschafft, dargestellt war? Also jemand hat sehr plastisch, sehr nah am Pfirsich-Emoji, sagen wir so, das Trikot, es lag hautnah an. Und das fand ich irgendwie witzig, mein Moment dieses Spiels. Dicht gefolgt von einer wirklich makellosen, von keiner technischen Sonderheit beeinflussten Sendung mit euch beiden. Ich danke euch sehr, sehr herzlich. Martin Drafitt von der Spielverlagerung Academy. Martin, ich freue mich, dass wir uns dann schon bald wieder zu nächtlicher Stunde hören. Danke dir für deine Zeit.
Gern geschehen.
Und herzlichen Dank an Caro Kipper. Caro, du darfst dir jetzt das Getränk gönnen, auf das du dich schon seit über 2 Stunden freust.
Ja, ich muss ehrlich sagen, diese Temperaturen, da läuft mein Gehirn, wenn es gut läuft, auf 55%. Wenn es schlecht läuft, rede ich kompletten Blödsinn.
Also ich habe gerade den Ventilator ausgemacht und direkt gern geschehen gesagt. Das sagt man doch nicht, oder?
Doch, klar.
Auch völlig, völlig komischer, sage ich normalerweise nicht.
Also die Hitze setzt
mir
zu, aber es hat trotzdem Spaß gemacht.
Das ist schön. Ganz genauso geht es mir auch. Also herzlichen Dank an euch beide und ich danke natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, denn ihr wisst ja, der Rasenfunk ist Werbe-, Paywall- und sponsorenfrei. Man kann es nicht oft genug sagen, denn gerade jetzt wird in Fußball-Podcasts so viel Werbung gemacht und ausschließlich für Schrott. Es ist wirklich nicht auszuhalten und ich bin so froh, dass wir das hier im Rasenfunk nicht machen müssen. Wirklich. Deswegen danke für eure finanzielle Unterstützung. Ihr findet in der Podcast-Beschreibung und der Videobeschreibung die Links, wie man uns Geld zukommen lassen kann. Geht via PayPal, Kreditkarte, Direktüberweisung, was auch immer euch am nächsten liegt. Und wenn ihr auf rasenfunk.de geht und auf den Unterstützen-Button klickt, dann erfahrt ihr zum einen, wofür wir euer Geld in der Vergangenheit verwendet haben und zum anderen könnt ihr euch dort auch supporten, also registrieren als Supporterinnen und Supporter. Ihr könnt dem Rasenfunk Supporters Club beitreten. Was bedeutet das? Das bedeutet einfach nur, dass wir eine E-Mail-Adresse von euch bekommen. Für den Fall, dass uns mal irgendeine Plattform den Saft abdreht, haben wir immer den direkten Kontakt zu euch und ihr könnt angeben, ob euch nach dem Zufallsprinzip gedankt werden soll in einer dieser Sendungen. Und das haben getan Klaus Hermanns, Hans Kovac, Don Jupp, Max aus Oslo und der Bahnchef Adi. Wenn ihr das auch tun wollt, einfach rasenfunk.de ansurfen und dann auf Unterstützung klicken.
Und auf spielverlagerung.academy analysieren wir das WM-Finale und jetzt ist der Rasenfunk nicht mehr werbefrei.
Nee, das ist okay. Eigenwerbung ist immer in Ordnung. Feedback zu dieser Folge sehr gerne unter mitmachen.rasenfunk.de und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr sie weiterempfehlt und bewertet. In diesem Sinne, bis zur nächsten Sendung. Macht's gut, bleibt gesund. Ciao.
Das war der Rasenfunk. Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.